Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 13. November 2012. Heute mit folgenden Themen. Immer wieder brennen Südeuropas Wälder zum Schaden von Mensch und Natur. Und enttäuschte Hoffnungen auf ein besseres Leben. Reportage aus Alexandra, dem ältesten Township von Südafrika. Am Mikrofon begrüßt Leonie Marti.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Spätestens im kommenden Juli eröffnet die Migros eine neue Filiale im Lorraine-Quartier. Wie der Bund meldet, zieht das neue Verkaufslokal der Migros ins Medienhaus am Dammweg 7. Die bisherigen Mieter Telebern und Capital FM siedeln Anfang 2013 um. Die neue Filiale wird den über 50-jährigen Migros-Laden an der Lorrainestraße 23 ersetzen. Das neue Geschäft am Dammweg 7 werde viele frische Produkte im Sortiment haben und werde sicher größer sein als die alte Filiale, so Migros-Mediensprecherin Andrea Krepper. Der Gemeinderat will die Renaturierung des Berner Marzilis prüfen. Im September forderten Stadträte der GLP, SP, GFL und EVP in einer Motion die Wiederherstellung des Seitenarms der Aare, der mitten durch das Marzilibad fließt. Die Diskussion war durch ein entsprechendes Plädoyer im Bund ins Rollen gebracht worden. Gestern beschloss der Gemeinderat, Mittel zur Verfügung zu stellen für eine landschaftsarchitektonische Studie im Gebiet Marzilis an Rhein. Die Studie soll die Grundlage sein für eine Erneuerung der Gesamtanlage Marzilibad. Allerdings soll laut dem Gemeinderat die Erneuerung des Marzilibads nicht mit der Neuplanung des Gaswerkareals verknüpft werden, dies aus terminlichen Gründen. Ob die Motionäre bereit sind, mit der Marzili-Renaturierung abzuwarten, wird am Donnerstag im Stadtrat diskutiert. Schweizer Gemeinden sollen ihre Zentren beleben und damit der Zersiedelung entgegenwirken. Dieses gemeinsame Ziel verfolgen der Gemeinde und der Gewerbeverband, so die NZZ. Mehr Arbeits- und Wohnplätze in den Orts- und Stadtkernen tragen ihren Teil zum Wirtschaftswachstum bei. Als nächsten Schritt wollen der Gewerbe- und der Gemeindeverband bis im Frühling des kommenden Jahres einen Leitfaden erarbeiten, der aufzeigen soll, wie die Zentren wiederbelebt werden können. Für den Leitfaden orientieren sich die beiden Verbände an drei beispielhaften Gemeinden, darunter die Berner Gemeinde Könitz. Der oberste Gerichtshof in Brasilien hat einen engen Vertrauten von Ex-Präsident Lula da Silva zu 11 Jahren Haft verurteilt. Dem ehemaligen Kabinettschef José Dirceu wird vorgeworfen, Abgeordnetenstimmen gekauft zu haben während Lulas erster Amtszeit. Im sogenannten Jahrhundertprozess stehen über 37 ehemalige Minister, Abgeordnete, Banker und Unternehmer wegen Korruption vor Gericht. Sie sind alle dem Einflussbereich der Arbeiterpartei PT zuzuordnen. Die Arbeiterpartei ist auch heute noch unter Dilma Rousseff in Brasilien an der Macht. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es über dem Flachland meist bedeckt mit Hochnebel. Am Nachmittag vor allem in den Alpentälern Auflösung wahrscheinlich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Immer die gleichen Meldungen im Sommer. Waldbrände in Griechenland, Spanien, Italien und anderen Ländern. Feuersbrünste zerstören Wälder, bedrohen aber auch immer wieder Siedlungen und Kulturland. Der größte Teil der Waldbrände ist auf menschliche Einwirkung zurückzuführen, egal ob bewusst gelegt oder durch Unachtsamkeit verursacht. Darüber hat Benedikt Bachmann mit Stefan Inderbitzin, Mediensprecher von WWF, gesprochen. Er wollte wissen, wie sich die Fläche und Anzahl der Brände in den letzten Jahren verändert hat.
Tatsächlich brennen jedes Jahr in Südeuropa Wälder, und zwar je länger, je mehr. Fläche und Zahl der Brände haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. So hat sich zum Beispiel die Waldbrandfläche im Mittelmeerraum seit den 60er Jahren vervierfacht, in Spanien sogar verzehnfacht. Die Erfahrung zeigt, dass nur etwa 4% der Waldbrände natürliche Ursachen haben. Der weitaus größte Teil der Brände dagegen ist von Menschen verursacht. Zum Beispiel, weil sie fahrlässig Feuer machen, Zigarettenkippen fortwerfen oder Glasscherben liegen lassen. Aber, und das ist besonders schwierig, einfach weil viele Brände auch absichtlich und bewusst kriminell gelegt werden.
Einerseits sind Waldbrände eine große Bedrohung. Andererseits braucht die Natur aber auch immer wieder Brände, damit beispielsweise seltene Samen keimen können. Was kann man da etwas sagen, wie viele Waldbrände, oder Sie haben gesagt, 4% sind von der Natur aus. Ist das für die Natur eine gute Lösung, wenn man das so sagen würde?
Hier und da ein Waldbrand, der flächenmäßig begrenzt ist, schadet der Natur sicher nicht in diesen Gebieten. Das Problem ist, heute haben wir viel zu viele Brände. Wir haben je länger, je mehr und vor allem auch großflächige Brände. Fakt ist, dass heute nur noch etwa 17% der ursprünglichen Waldfläche in diesen südlichen Ländern vorhanden sind. Und das ist schwierig, auch für die Natur vor allem, weil im Mittelmeerraum, das ist eine Übergangszone zwischen den drei Kontinenten Europa, Asien und Afrika. Und das ist eine wichtige Zone für die Natur. Hier findet man zum Beispiel etwa 10% aller blühenden Pflanzen.
Welche Gefahr bringen denn diese Waldbrände eben trotzdem, dass eben da sehr viele Arten auch bedroht sein können? Oder gibt es noch andere Gefahren, die von diesen Waldbränden für die Natur ausgehen?
Das ist vor allem ein immenser Verlust der Artenvielfalt, der hier verloren geht, weil oft werden die Wälder danach nicht mehr richtig aufgeforstet oder so. Es werden also nicht naturnahe Wälder mit heimischen Baumarten gepflanzt, sondern es werden zum Beispiel Monokulturen angelegt. In Portugal ganz typisch großflächige Eukalyptus-Monokulturen, die jetzt nach und nach die Korkeichen ablösen. Gerade die Korkeichen sind aber viel brandresistenter, wohingegen Monokulturen von Pflanzen, die nicht standortgerecht sind, sehr viel rascher einem Waldbrand zum Opfer fallen.
Viele Brände werden gelegt. Werden denn Europas Wälder zu wenig genutzt oder gibt es da keine wirklichen Waldbesitzer, die ein Interesse haben, ihre Wälder besser zu schützen?
Mit Blick auf den Mittelmeerraum muss man einfach festhalten, dass Land, das gebraucht wird für den landwirtschaftlichen Anbau oder auch Bauland, finanziell für den Besitzer immer interessanter ist als eine reine Waldnutzung. Und das führt dazu, dass sie oft in krimineller Absicht Brände gelegt werden, um später zum Beispiel Bauland für Ferienhäuser oder Ferienanlagen zu gewinnen. Wobei das zeigt die Erfahrung, zum Beispiel eine Statistik aus Italien, dass das nie die Spekulanten selber tun, die diese Feuer legen, sondern sie bezahlen zum Beispiel Rentner, die solche Brände für sie legen. Und eine Untersuchung in Italien hat eben gezeigt, dass etwa jeder zweite Brandstifter, der gefasst wurde, ein Rentner ist, der selber gar kein Interesse hatte irgendwie an diesem Brand. Also eben, er wurde dafür bezahlt. Und leider ist es oft so, dass ein solcher Waldbrand erst der Startschuss ist für eine touristische Erschließung eines ganzen Gebietes, was insgesamt der Natur auf kurze und mittelfristige Dauer natürlich mehr schadet als nützt.
Wo liegen die Unterschiede zur Schweiz? Bei uns werden die Wälder gut geschützt, Waldbrände sind selten.
Der große zentrale Unterschied ist sicher das gesellschaftliche Bewusstsein um den Wert der Wälder. Wir lernen schon in der Schule, dass wir kein Lagerfeuer brennen lassen sollen oder dass man Flaschen im Wald nicht wegwerfen soll. Und wir haben natürlich ein gutes Waldschutzgesetz mit dem Erfolg, dass die Waldfläche wächst. In den südlichen Ländern fehlt dieses gesellschaftliche Bewusstsein. Und das führt dazu, dass diese Waldfläche nun schrumpft,
sagt Stefan Inderbizin, Mediensprecher des WWF Schweiz.
95,6. Rabe Info.
In Südafrika feiert dieses Jahr der African National Congress, der ANC, sein 100-jähriges Bestehen. Er regiert das Land seit 1994, als er Südafrika von der Apartheid befreit hat. Damals hat der ANC der schwarzen Bevölkerung ein besseres Leben versprochen. Doch die Hoffnungen der meisten Südafrikanerinnen und Südafrikaner auf mehr Gleichheit, bessere Lebensbedingungen und ein würdiges Leben wurden enttäuscht. Speziell die Bewohnenden von Townships haben bis heute praktisch keine Möglichkeit, sich aus der Armut zu befreien. Der freischaffende Journalist Samuel Schläfli hat sich in Alexandra, dem ältesten Township Südafrikas, umgehört.
Alle kennen Thabo Mopasi in Alexandra. Der große, schlaksige Mitdreißiger ist Vater von 7 Kindern und selber im Township aufgewachsen. Er ist born and bred in Alex, wie die Menschen hier sagen. Ein waschechter Alexandrier. In seinem kleinen Büro im San Copano Community Center schlichtet er Konflikte zwischen den Bewohnern des Townships. Gleichzeitig organisiert er Anlässe für die Jugendlichen und er hat an einer Historie zu Alexandra mitgearbeitet. Wie nur wenige kennt er die Sorgen der Bewohner des ältesten Townships Südafrikas. Für Mopasi steht fest, das größte Problem heute sind die Wohnverhältnisse.
The people's priority is housing. At the top of the list of everything within their problems.
Je nach Schätzung leben in Alexandra bis zu einer 500.000 Menschen. Dies auf einer Fläche von 7,6 Quadratkilometern. Das wäre, als müsste sich die Bevölkerung der Stadt Zürich auf einem Zwölftel ihres aktuellen Gebiets zusammenrotten. Alexandra liegt im Norden des Stadtzentrums von Johannesburg und nur 15 Minuten Taxifahrt von Sandton entfernt, dem schicksten Geschäfts- und Einkaufsviertel der Stadt. Die Infrastruktur Alexandras wurde ursprünglich für nur 60.000 Menschen ausgelegt. Heute ist sie heillos überlastet. Elektrizitätskästen explodieren, es mangelt an sanitären Anlagen und im herumliegenden Abfall suhlen sich nachts die Ratten.
So people are living in the squalor conditions here in the township. There are big rats like this that also contribute also health hazard.
Besonders eng ist es im historischen Kern von Alexandra geworden. Hier leben Familien mit 7 Kindern in kleinen Backsteinbauten mit nur einem Zimmer. Bis zu 20 solcher Bauten stehen auf kleinen Grundstücken, auf denen früher eine einzige Familie lebte. Im geteilten Innenhof gibt es oft nur eine Toilette. Die zermürbende Enge ist der Nährboden für soziale Spannungen, zum Beispiel für xenophobe Attacken wie 2008. Langjährige Bewohner von Alexandra griffen Neuankömmlinge im Township an, die ihnen das bisschen verbleibender Raum strittig machten. Das Pogrom weitete sich auf Townships in ganz Südafrika aus. 62 Menschen wurden dabei ermordet. Besonders prekär ist die Wohnsituation heute im Madala Hostel. Wie ein Monster ragt der monumentale Bau aus dem Zentrum. Die Fensterscheiben sind zerschlagen, die Fassade blättert ab, überall liegt Abfall. Das Madala Hostel bot einst Platz für 2500 Goldminearbeiter. Wie viele Menschen heute darin leben, weiß niemand genau. Das Hostel ist ein Relikt des Apartheid-Regimes. 23 solcher Unterkünfte sollten gebaut werden. Gleichzeitig wollte die Regierung das alte Zentrum komplett abreißen. Nur 3 Blöcke wurden schließlich fertiggestellt. Zu groß war der Widerstand der Township-Bewohner. Wir besuchen Noah, ein schmächtiger Mann, Mitte 20. Noah ist aus der Nachbarsprovinz KwaZulu-Natal nach Johannesburg gekommen, auf der Suche nach Arbeit. Heute lebt er im Madala Hostel. Noah führt uns durch die schlecht beleuchteten Gänge des Wohnmolochs. Schließlich stehen wir in seinem Zimmer. Es ist klein, bietet Platz für 2 Betten, einen Kleiderschrank, einen abgewetzten Sessel und einen Tisch. Noah teilt sich diesen Raum mit seinem Vater und dem jüngeren Bruder. Das Leben im Hostel sei gefährlich, erzählt er, vor allem wenn der Strom ausfalle.
Once it got dark, people were wandering up and down the passage, robbing others. And if I owe you something going in this passage, sometimes you have to try to find somewhere to hide.
Orte wie das Madala Hostel dürfte es laut Stadtverwaltung eigentlich nicht mehr geben. In den vergangenen 11 Jahren flossen über 200 Millionen US-Dollar in die Erneuerung Alexandras. Mit dem Alexandra Renewal Project wurde den Menschen mehr Wohnraum und eine bessere Infrastruktur versprochen. Job Sitole war bis vor kurzem Direktor des Projekts. Ich treffe ihn in seinem Büro in Winebeck, einem neueren Gewerbeviertel, wo die Wohndichte bereits deutlich geringer ist. Sitole erzählt von den Erfolgen des Erneuerungsprojekts.
Ich glaube, dass in den letzten 2 Jahren wir über 4.000 Häuser gebaut haben und wir haben close to 7,000 families to be relocated in the new Airbus Extension 9 and Extension 10. And we'll continue to deal with those issues of housing.
Das Alexandra Renewal Project soll in erster Linie mehr Raum schaffen. Die Stadtverwaltung will dafür die Hälfte der Bewohner an die Peripherie umsiedeln und der größte Teil des chaotischen und überfüllten Zentrums soll abgerissen werden. Für die Umgesiedelten bauen Setoles Leute derzeit neue Häuser. Doch viele Bewohner erzählen mir, dass sie das alte Zentrum nicht verlassen wollen. Und Geschichten machen die Runde, dass Bewohner, die mit einem neuen Haus an der Peripherie begünstigt wurden, dieses an andere, auch Ausländer, vermieten und ins alte Zentrum zurückkehren. Job Sitole hingegen ist nach wie vor überzeugt, dass die Bevölkerung hinter seinem Projekt steht.
The majority of Alex people are happy and the majority of Alex people understand that we could not build a million houses in 10 years. And that's why they patiently following the process to make sure that the opportunity to get a new house is given to them.
Doch nicht alle hier teilen Setoles Euphorie. Zum Beispiel Moja Diamonds, ein junger Filmemacher. Er hatte als einer von wenigen in Alexandra die Möglichkeit zu studieren. Nicht viel sei geschehen seit dem Beginn des Erneuerungsprojekts von 2001, sagte er.
Nothing much has happened within Alexandra. The central area, Alexandra itself, the Alexandra renewal project was supposed to renew Alexandra. Rather, you know, on the outskirts of Alexandra, some changes we can see, but within the Alexandra, the problems are still the same.
Für Moja sind die Wohnsituation und die stagnierende Entwicklung im alten Kern Ausdruck von tiefer liegenden Problemen im Township, darunter Korruption in den Behörden und der Missbrauch von Frauen in den Haushalten. Alexandra brauche nicht nur neue Häuser, sondern eine neue Einstellung, ist Moja überzeugt. Deshalb dreht er einen Film mit Laiendarstellern aus dem Township. Er will seinen Mitmenschen mit dem Film den Spiegel vorhalten und sie zum Nachdenken über das eigene Verhalten zwingen.
Let's honestly face our challenges as they are.
Die Gesellschaft habe es seit der Befreiung von der Apartheid verpasst, sich selbst kritisch zu reflektieren. Anstelle Ungerechtigkeiten anzusprechen und zu bekämpfen, würden die meisten davor die Augen verschließen. Solange sich dies nicht ändere, gibt es für Moja keinen Grund, stolz auf Alexandra zu sein und das 100-jährige Jubiläum zu feiern. Die Probleme im Township sind symptomatisch für das heutige Südafrika. Die Freiheitskämpfer des African National Congress, des ANC, haben ihrem Volk nach Beendigung der Apartheid von 1994 ein besseres Leben versprochen. Nelson Mandela, der damalige Führer des ANC und erste freie Präsident der Republik Südafrika, war für die meisten Schwarzen der Inbegriff des Neuanfangs. Doch viele der damaligen Versprechungen wurden nicht eingelöst. Dieses Jahr feiert der ANC sein 100-jähriges Bestehen, genauso wie Alexandra. Im Township sind heute aber viele enttäuscht von den ehemaligen Befreiern. Wenigen ist wirklich zum Feiern zumute. Thabo Mopasi, der Netzwerker vom San Kopano Community Center, glaubt, dass das politische Wunder von 1994 nur von kurzer Dauer war.
We fought for a political miracle that happened with Mandela. But this political miracle, it's not going to last long.
Die Lebensbedingungen im Township sind nach wie vor miserabel. Wer hier aufwächst, hat auch heute noch praktisch keine Möglichkeit, der Armut zu entfliehen. Außer er hat einflussreiche Freunde und Zugang zu den staatlichen Geldtöpfen. Das Schicksal Alexandras ist das Schicksal ganz Südafrikas. Mopasi ist deshalb überzeugt, wer immer die Probleme von Alexandra lösen könne, werde auch mit denjenigen Südafrikas fertig.
Whoever can be able to fix the problems of Alexander can be able to fix the problems of the rest of South Africa.
Kraft dazu könnten die Bewohner aus der eigenen Geschichte schöpfen. Mehr als einmal haben sie in den letzten 100 Jahren für ihren Township und gegen die Apartheid gekämpft. Heute müssen sie dafür kämpfen, nicht von ihrer eigenen Regierung betrogen zu werden. Inwiefern sich die Versprechen des African National Congress und die Hoffnungen von 1994 für Südafrika doch noch erfüllen, wird sich nicht zuletzt auch in Alexandra entscheiden.
Sie hörten die Reportage vom freischaffenden Journalisten Samuel Schläfli.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 13. November. Um 6 Uhr wird die Sendung wiederholt. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit als Podcast zu finden auf rabe.ch. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Benedikt Bachmann und Samuel Schläfli. Am Mikrofon verabschiedet sich Leonie Marti. Habt einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.